Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Heute geht es um die angespannte Lage zwischen den USA und China, speziell im Tech-Bereich. Spannendes, ja? China hat jetzt den Export von bestimmten Materialien in die USA verboten,
Ja.
Gallium und Germanium. Und was ich besonders interessant finde, dieses Verbot kam direkt, nachdem die USA den Verkauf von High-Bandwidth-Speicherchips an China eingeschränkt haben.
Genau.
Fast so, als ob China da direkt zurückschlägt. Was denken Sie? Ist da was dran an dieser Vergeltungstheorie?
Also es ist wirklich schwer, das nicht als Reaktion auf die US-Sanktionen zu sehen. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern im Technologiebereich, die eskalieren ja schon seit längerem. Und Gallium und Germanium spielen eine wichtige Rolle in vielen Schlüsseltechnologien. Denken Sie nur an die Verteidigungsindustrie oder die Raumfahrt.
Stimmt, da haben Sie recht. China hatte ja schon letztes Jahr angefangen, die Exporte von Gallium und Germanium stärker zu kontrollieren. Damals brauchte man Lizenzen, um die Materialien auszuführen. Jetzt ist der Export aber komplett verboten. Was hat sich denn da genau geändert?
Naja, der Unterschied ist, dass es vorher eben noch die Möglichkeit gab, Lizenzen zu beantragen. Und jetzt ist der Export komplett untersagt. Ganz egal, wofür die Materialien gebraucht werden, das ist schon eine deutliche Eskalation. Und ich denke, wir werden die Auswirkungen auf die globalen Lieferketten deutlich spüren. Denn Gallium und Germanium werden ja für viele wichtige Technologien benötigt.
In den Quellen, die wir Ihnen geschickt haben, wird ja auch immer wieder von Dual-Use-Materialien gesprochen. Können Sie uns erklären, was es damit auf sich hat?
Dual Use bedeutet einfach gesagt, dass die Materialien sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Das macht die ganze Sache natürlich noch brisanter. Denn China beschränkt damit den Zugang zu Materialien, die auch für die Produktion von Militärtechnologie relevant sind.
Das heißt, China erhöht den Druck auf die USA und die ganze Welt schaut gespannt zu. Und dann ist da ja auch noch die Sache mit dem fallenden Yuan und den Sorgen um einen Handelskrieg. Könnte dieses Exportverbot die wirtschaftliche Lage noch zusätzlich verschärfen?
Ja, das ist absolut denkbar. Die USA sind ja auf Importe von Gallium und Germanium angewiesen, vor allem bei der Herstellung von Halbleitern. Und China ist nun mal der Hauptlieferant für diese Materialien. Das Verbot könnte also zu Produktionsausfällen und höheren Preisen für wichtige Technologien in den USA führen. Und in Kombination mit dem fallenden Yuan und den Handelskriegssorgen könnte das tatsächlich zu großer Unsicherheit an den Märkten führen.
Das klingt, als würden wir uns auf turbulente Zeiten einstellen müssen. Aber welche konkreten Folgen könnte das Verbot denn für die USA haben? Die sind ja schließlich stark von China abhängig, wenn es um diese Rohstoffe geht.
Ganz genau. Das Verbot trifft die USA an einer empfindlichen Stelle. Vor allem die Hightech-Industrie ist auf Gallium und Germanium angewiesen. Wenn die Materialien fehlen, könnte es zu Produktionsproblemen und Lieferengpässen kommen. Das könnte die Preise für Elektronikgeräte und andere wichtige Produkte in die Höhe treiben.
Und was bedeutet das für die Unternehmen, die auf diese Materialien angewiesen sind? Die sitzen jetzt doch in der Zwickmühle.
Absolut. Die Unternehmen müssen jetzt schnell reagieren. Sie müssen sich nach alternativen Lieferanten umsehen oder versuchen, die Produktion anzupassen, um den Bedarf an Gallium und Germanium zu reduzieren. Das ist natürlich eine große Herausforderung, denn China ist nun mal der dominante Player auf dem Markt für diese Materialien.
Das klingt, als müssten sich die USA warm anziehen. Aber wenn wir ehrlich sind, schadet sich China mit diesem Exportverbot doch eigentlich auch selbst, oder? Schließlich sind Sie ja selbst ein wichtiger Produzent von Hightech-Produkten, die Gallium und Germanium benötigen.
Sie haben recht, es ist ein zweischneidiges Schwert. China riskiert mit diesem Schritt, sich selbst zu schwächen. Andererseits demonstrieren sie damit ihre Macht und setzen die USA unter Druck. Es ist ein Pokerspiel mit hohem Einsatz.
Ein Pokerspiel, bei dem die ganze Welt zuschaut und mitfiebert. Aber was sind denn die konkreten Ziele, die China mit diesem Exportverbot verfolgt? Geht es nur darum, den USA eins auszuwischen, oder steckt da mehr dahinter?
Ich denke, es geht China um mehr als nur einen kleinen Denkzettel für die USA. Sie wollen ihre Position als Technologiemacht stärken und sich unabhängiger vom Westen machen. Mit dem Exportverbot demonstrieren sie, dass sie die Kontrolle über wichtige Ressourcen haben und diese auch strategisch einsetzen können.
Das klingt nach einem Plan, der schon länger in der Schublade liegt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, China ist ja auch auf den Export angewiesen. Riskieren Sie mit diesem Schritt nicht auch, sich selbst zu schaden?
Natürlich ist China nicht immun gegen die Folgen dieses Konflikts. Auch die chinesische Wirtschaft ist global vernetzt und auf stabile Handelsbeziehungen angewiesen. Aber China ist bereit, kurzfristige Einbußen hinzunehmen, um langfristig seine strategischen Ziele zu erreichen.
Das heißt, Sie nehmen einen wirtschaftlichen Schaden in Kauf, um Ihre Position als Technologieführer auszubauen. Aber was bedeutet das denn konkret für die USA? Welche Möglichkeiten haben Sie, auf dieses Exportverbot zu reagieren?
Die USA stehen jetzt vor einer schwierigen Entscheidung. Sie könnten versuchen, den Druck auf China zu erhöhen, indem sie weitere Sanktionen verhängen oder Handelsbeziehungen einschränken. Das birgt aber das Risiko einer weiteren Eskalation des Konflikts und könnte negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben.
Das klingt nach einem gefährlichen Spiel mit dem Feuer. Gibt es denn Alternativen zu diesem Konfrontationskurs?
Die USA könnten versuchen, ihre eigene Produktion von Gallium und Germanium auszubauen oder sich nach alternativen Lieferanten umzusehen. Das würde allerdings Zeit und Investitionen erfordern und es ist fraglich, ob sie damit kurzfristig ihre Abhängigkeit von China reduzieren können.
Also eine ziemlich verzwickte Lage. Aber was wäre denn, wenn die USA versuchen würden, den Konflikt durch Diplomatie zu entschärfen? Wäre das eine realistische Option?
Diplomatie ist natürlich immer der beste Weg, um Konflikte zu lösen. Aber im Moment scheinen die Fronten zwischen den USA und China sehr verhärtet. Beide Seiten pochen auf ihre Interessen und sind nicht bereit, Kompromisse einzugehen.
Das klingt nicht sehr optimistisch. Aber mal abgesehen von den politischen Lösungen, können sich die USA nicht auch technologisch unabhängiger von China machen. Zum Beispiel durch Innovationen oder durch die Entwicklung von Alternativen zu Gallium und Germanium.
Innovation ist natürlich ein wichtiger Faktor. Die USA haben ja immer noch eine führende Rolle in der Forschung und Entwicklung. Aber neue Technologien zu entwickeln dauert Zeit. Und es ist fraglich, ob sich Gallium und Germanium in allen Bereichen einfach so ersetzen lassen.
Das heißt, die USA stecken in der Falle.
So würde ich es nicht sagen. Aber die Situation ist komplex und es gibt keine einfachen Lösungen. Die USA müssen sowohl kurzfristig als auch langfristig denken und strategisch klug handeln.
Okay, aber was bedeutet das denn konkret? Was wären denn sinnvolle Schritte, die die USA jetzt unternehmen könnten?
Kurzfristig müssen die USA versuchen, die Auswirkungen des Exportverbots abzufedern. Das bedeutet, sich nach alternativen Lieferanten umzusehen, die Lagerbestände aufzustocken und die Produktionsprozesse anzupassen.
Und was ist mit der langfristigen Strategie?
Langfristig müssen die USA ihre Abhängigkeit von China reduzieren. Das bedeutet, die eigene Produktion von wichtigen Rohstoffen und Technologien zu stärken und sich neue Partner auf dem Weltmarkt zu suchen.
Das klingt nach einem ambitionierten Plan. Aber ist das überhaupt realistisch?
Es wird sicherlich nicht einfach. Aber die USA haben die Ressourcen und das Know-how, um diese Herausforderung zu meistern. Es ist eine Frage des politischen Willens und der strategischen Weitsicht.
Das klingt fast so, als ob dieses Exportverbot auch eine Chance für die USA sein könnte.
Jede Krise birgt auch eine Chance. Die USA können diese Situation nutzen, um ihre wirtschaftliche und technologische Position zu stärken und sich unabhängiger von China zu machen.
Das klingt nach einem Hoffnungsschimmer in dieser doch recht düsteren Situation. Aber wie realistisch ist es denn, dass die USA ihre eigene Produktion von Gallium und Germanium so schnell hochfahren können? Schließlich ist China ja der unangefochtene Marktführer in diesem Bereich.
China hat in den letzten Jahren massiv in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für Gallium und Germanium investiert. Die USA müssten also enorme Anstrengungen unternehmen, um aufzuholen. Es geht nicht nur darum, Minen zu eröffnen und Fabriken zu bauen. Es braucht auch qualifizierte Arbeitskräfte und ein funktionierendes Ökosystem, um diese Materialien zu verarbeiten und in Hightech-Produkte zu integrieren.
Das klingt nach einem langwierigen und teuren Prozess. Aber gibt es denn überhaupt Alternativen zu China, wenn es um die Beschaffung von Gallium und Germanium geht?
Es gibt einige andere Länder, die Gallium und Germanium fördern, aber die Mengen sind im Vergleich zu China eher gering. Zu den wichtigsten alternativen Lieferanten gehören Australien, Kanada, Kasachstan, Russland und die USA selbst.
Das heißt, die USA müssten sich von vielen verschiedenen Ländern beliefern lassen, um ihren Bedarf zu decken.
Genau. Eine Diversifizierung der Lieferketten wäre notwendig. Das birgt natürlich auch Herausforderungen. Man muss neue Handelsbeziehungen aufbauen, Lieferketten anpassen und sicherstellen, dass die Qualitätsstandards eingehalten werden.
Das klingt kompliziert und aufwendig. Aber was ist mit Recycling? Könnte man nicht einfach Gallium und Germanium aus alten Geräten zurückgewinnen?
Recycling ist ein wichtiger Aspekt, aber es ist technisch aufwendig und teuer, diese Materialien zurückzugewinnen. Und die Mengen, die man so gewinnen könnte, reichen wahrscheinlich nicht aus, um den Bedarf der USA zu decken.
Also keine einfache Lösung in Sicht.
Es ist ein komplexes Problem, das eine vielschichtige Antwort erfordert. Die USA müssen kurzfristig Lösungen finden, um Engpässe zu vermeiden, aber gleichzeitig auch langfristige Strategien entwickeln, um ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren.
Okay, das klingt nach einem Plan. Aber was ist mit den bereits erwähnten Gegenmaßnahmen? Was könnten die USA denn konkret tun, um China unter Druck zu setzen?
Nun, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die USA könnten zum Beispiel Zölle auf chinesische Produkte erheben oder Investitionen in China beschränken.
Aber würde das nicht zu einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts führen?
Das Risiko besteht natürlich. Aber die USA wollen sich ja nicht erpressbar machen. Sie müssen China deutlich machen, dass es Konsequenzen hat, wenn man die Weltwirtschaft als Waffe einsetzt.
Das klingt nach einem gefährlichen Spiel.
Ja, in der Tat. Die Weltwirtschaft ist vernetzt und ein Handelskrieg zwischen den USA und China hätte negative Auswirkungen auf alle Beteiligten.
Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, diesen Konflikt friedlich zu lösen?
Diplomatie ist natürlich immer der beste Weg. Mhm. Aber im Moment scheinen die Fronten verhärtet zu sein. Beide Seiten beharren auf ihren Positionen.
Das klingt nicht sehr optimistisch.
Naja, man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Aber es ist klar, dass es ein langer und steiniger Weg wird, bis es zu einer Einigung kommt. Aber vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle mal die konkreten Auswirkungen dieses Exportverbots auf die deutsche Wirtschaft anschauen. Deutschland ist ja schließlich auch ein wichtiger Player in der globalen Wirtschaft.
Stimmt. Deutschland ist stark in die globalen Lieferketten integriert und könnte daher durchaus von den Auswirkungen dieses Exportverbots betroffen sein. Besonders die deutsche Automobilindustrie, die da sehr innovativ und technologisch fortschrittlich ist, ist auf Halbleiter angewiesen, die wiederum Gallium und Germanium benötigen.
Genau. Wenn die Preise für Gallium und Germanium steigen oder die Materialien gar nicht mehr verfügbar sind, könnte das die Produktion von Autos und anderen Hightech-Produkten in Deutschland beeinträchtigen. Und da Deutschland eine exportorientierte Wirtschaft hat, könnten sich Produktionsprobleme auch negativ auf den deutschen Export und das Wirtschaftswachstum auswirken.
Das klingt alles andere als positiv. Aber könnte diese Krise nicht auch eine Chance für Deutschland sein? Zum Beispiel, um die eigene technologische Souveränität zu stärken und die heimische Produktion von wichtigen Rohstoffen und Technologien zu fördern.
Absolut. Die Abhängigkeit von China hat ja auch ihre Schattenseiten. Diese Krise könnte Deutschland dazu bringen, seine eigenen Ressourcen stärker zu nutzen und die heimische Produktion von wichtigen Rohstoffen und Technologien zu fördern. Es gibt ja bereits Initiativen, um die heimische Produktion von Halbleitern und anderen wichtigen Technologien in Deutschland und Europa zu stärken.
Zum Beispiel den European Chips Act.
Genau, die EU hat ja bereits den European Chips Act auf den Weg gebracht, um die Halbleiterproduktion in Europa zu fördern. Und auch in Deutschland gibt es verschiedene Förderprogramme für die Forschung und Entwicklung im Bereich der Mikroelektronik.
Das klingt ja schon mal vielversprechend. Aber reicht das dann aus, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren?
Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es braucht natürlich auch Investitionen aus der Privatwirtschaft und eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wissenschaft und Industrie.
Das klingt nach einem langfristigen Projekt.
Ja, es ist ein Marathon, kein Sprint. Aber es ist wichtig, jetzt die Weichen für die Zukunft zu stellen.
Das klingt wirklich nach einer gewaltigen Aufgabe. Aber was würde das denn konkret für die deutsche Wirtschaft bedeuten? Welche Branchen wären besonders betroffen?
Naja, besonders die Industriezweige, die stark auf Hightech-Komponenten angewiesen sind, die müssen sich auf Herausforderungen einstellen. Die Automobilindustrie haben wir ja schon erwähnt. Aber auch der Maschinenbau, die Luft- und Raumfahrtindustrie und die Telekommunikationsbranche wären betroffen. Im Grunde genommen alle Bereiche, in denen Mikroelektronik eine wichtige Rolle spielt.
Das heißt, es geht um weit mehr als nur um ein paar fehlende Rohstoffe. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Aber welche konkreten Schritte könnte Deutschland denn unternehmen, um seine technologische Souveränität zu stärken?
Es gibt mehrere Ansätze. Zum einen müssen wir die Forschung und Entwicklung im Bereich der Mikroelektronik weiter vorantreiben. Deutschland hat hier viel Potenzial, gerade im Bereich der Industrie 4.0 und der künstlichen Intelligenz. Zum anderen müssen wir die Produktion von wichtigen Rohstoffen und Komponenten in Deutschland und Europa stärken. Wir können uns nicht von einzelnen Ländern abhängig machen. Diversifizierung ist das Stichwort.
Das klingt nach einem Mammutprojekt. Aber wer soll das denn alles bezahlen? Und wer soll das alles koordinieren?
Es ist klar, dass so eine Transformation enorme Investitionen erfordert. Aber es ist auch eine Investition in die Zukunft. Wir müssen die Weichen jetzt stellen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Und natürlich braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Der European Chips Act ist da ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber es braucht noch mehr. Wir brauchen gerade eine europäische Industriestrategie, die die Kräfte bündelt und die richtigen Anreize setzt.
Das klingt nach einer großen Vision. Aber wie realistisch ist es denn, dass Europa in absehbarer Zeit zu einem globalen Player im Bereich der Mikroelektronik aufsteigt? Schließlich haben wir ja einen großen Rückstand aufzuholen.
Es stimmt, dass wir im Moment noch hinter Ländern wie den USA und China zurückliegen. Aber Europa hat auch seine Stärken. Wir haben eine starke Industrie, exzellente Forschungseinrichtungen und qualifizierte Arbeitskräfte. Wenn es uns gelingt, diese Kräfte zu bündeln und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, dann haben wir gute Chancen, im globalen Wettbewerb zu bestehen.
Das klingt optimistisch. Aber mal abgesehen von der europäischen Ebene, was kann denn jedes einzelne Unternehmen tun, um sich auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten?
Es ist wichtig, dass sich Unternehmen frühzeitig mit den Risiken und Chancen auseinandersetzen, die mit der neuen geopolitischen Lage verbunden sind. Sie sollten ihre Lieferketten überprüfen, sich nach alternativen Lieferanten umsehen und ihre Produktionsprozesse anpassen. Innovation ist natürlich auch ein wichtiges Stichwort. Unternehmen, die in der Lage sind, neue Technologien zu entwickeln und sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen, werden im Wettbewerb die Nase vorn haben.
Das klingt nach deinem anspruchsvollen Programm.
Aber ich denke, wir haben heute eindrucksvoll gesehen, dass die Weltwirtschaft im Wandel ist. Und dass wir alle gefordert sind, uns auf die neuen Herausforderungen einzustellen. Vielen Dank für diesen spannenden und aufschlussreichen Deep Dive.
Gern geschehen.
Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Bitte, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Und teilen Sie diese Episode gerne mit Ihren Freunden und Kollegen. Bis zum nächsten Deep Dive.